SWR 2 aktuell.
Mit Christian Rönspieß und diesen Themen bis 12:30. 80% Impfziel verschoben. Wir besprechen gleich die aktuelle Corona-Lage und die Diskussion über die allgemeine Impfpflicht. Den Krankenhäusern geht es so schlecht wie seit 20 Jahren nicht. Woran das liegt, erklärt uns der Sprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und der Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR beschreibt uns die Situation von Menschen auf der Flucht in diesem Winter. Schönen guten Tag. Es wäre schön, wenn es anders wäre, aber überraschend ist es nicht. Die Corona-Inzidenz in Deutschland steigt wieder. Von gestern 220 auf heute 222. Dazu hat die Bundesregierung am Weihnachtswochenende eines ihrer Impfziele kassiert. Die Quote von 80% Erstimpfungen sollte eigentlich bis Dreikönig erreicht werden. Das wird nicht klappen. Jetzt ist dieses Ziel für Ende Januar angepeilt. Aber die 30 Millionen Impfungen vor Ende des Jahres, da ist ein Haken dran. Alfred Schmidt live im Hauptstadtstudio. Um die aktuelle Impfsituation und die Corona-Lage allgemein geht es auch gerade in der Regierungspressekonferenz. 80% Erstimpfung erst Ende Januar. Wie zerknirscht ist die Regierung, dass man da den Zeitplan nicht schafft?
Eigentlich wenig zerknirscht. Also es ist überraschend still in der noch laufenden Regierungssprecherinnen und Sprecher PK, die ja immer montags, mittwochs und freitags stattfindet. Also auch hier zwischen den Jahren, außer dem Freitag, da ist ja Silvester. Es wurde natürlich danach gefragt, aber Andreas Deffner, einer der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, hat zumindest gesagt, wie man auf die 80% kommen will. Nämlich, dass man einfach schlicht die Zeit nach hinten verschiebt und dann um die 60 Millionen Impfungen tatsächlich wird schaffen können. Er ist da relativ optimistisch.
Bei den 60 Millionen Impfungen, das war sozusagen Schritt 2. 30 Millionen sollten bis zum Jahresende ab 18. November erreicht werden. Erst-, Zweit-, Booster-Impfung und entsprechend auch jetzt bis zum Ende des Januar weitere 30 Millionen, sodass man bis Ende Januar 2022 60 Millionen Impfungen ab 18.11.21 verabreicht haben möchte.
Man hört so ein bisschen, es ist die Stimmung zwischen den Jahren. Alle sortieren sich noch, kommen so ein bisschen aus dem Moostopf, sage ich mal auf Deutsch gesagt. Das hören wir gleich auch noch mal bei Wolfgang Büchner, einem der Regierungssprecher selbst. Er klingt auch so ein bisschen, als ob er noch die Griffel sucht, wo sie denn nun liegen. Kurzum, meinem Eindruck nach ist die Regierung nicht besonders zerknirscht, dass es nicht so schnell gehen wird, aber sie hat auch sonst keine Pfeile mehr im Köcher. Die interessante Sache ist ja, dass von Angela Merkel letztes Jahr um diese Zeit wirklich so eine schlimm klingende Rede auch kam. Also ein Echo von diesem "Es ist ernst, nehmen Sie es ernst." Und die neue Regierung rund um Olaf Scholz scheint es insgesamt etwas weniger streng zu sehen. Wer weiß, was da möglicherweise mit Omikron noch auf uns zukommt.
Um eine höhere Impfquote zu erreichen, bleibt das Thema allgemeine Impfpflicht in Berlin auf der Tagesordnung, allerdings mit Konfliktpotenzial. In der FDP gibt es immer noch die meisten Gegner. FDP-Vizeparteichef Kubicki sorgt gerade zusätzlich für Irritationen mit seiner Aussage, Impfpflichtbefürwortern gehe es um Vergeltung, um Rache an Ungeimpften. Wo stehen die Ampelparteien beim Thema Impfpflicht?
Naja, da gibt es ja schon die grüne Antwort vom Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann aus Stuttgart, der gesagt hat, das sei nun wirklich nicht besonders hilfreich. Da solle man, er hat im Grunde seinerseits die FDP kritisiert in diesem Streit. Und auch Christian Lindner selbst hat sich ja inzwischen für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Hier in Berlin wird es eine Phase geben, in der Gruppenanträge gemacht werden. Das heißt, parteiübergreifend und fraktionsübergreifend werden Leute entweder pro oder contra Impfpflicht abstimmen und sich auch aufstellen. Ansonsten hat der Regierungssprecher Büchner den Eindruck erweckt, dass es keine neue Lage gäbe im Vergleich zu vor 8 Tagen. Das heißt, diese Frage, ob es zu einer allgemeinen Impfpflicht kommt, ist noch offen. Die meisten gehen aber davon aus, dass es ähnlich wie in Österreich schubweise eingeführt wird, dass es erstmal zeitlich begrenzt und für Berufsgruppen begrenzt kommt und dann möglicherweise, wenn das Mehrheiten findet, erst allgemein. Da reden wir von Ende Januar, Mitte Februar.
Vielen Dank. Alfred Schmidt live aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Ja, die Corona-Lage ist weiterhin kritisch und da klingt es nicht besonders gut, wenn man hört, dass es den deutschen Kliniken so schlecht geht wie schon lange nicht mehr. Das ist das Ergebnis des neuesten Krankenhausbarometers des Deutschen Krankenhausinstituts. So düster sei die Lage seit dem Jahr 2000 nicht mehr gewesen, sagt der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass. Damals gab es zum ersten Mal eine solche Umfrage an Krankenhäusern. Joachim Odenbach ist Sprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Herr Odenbach, den Krankenhäusern geht es so schlecht wie lange noch nicht. Was bedeutet das im Moment ganz konkret?
Wir befinden uns derzeit wirklich in einer hochdramatischen Situation für Kliniken. Zum einen haben wir eine deutliche Belastung durch die Corona-Pandemie. Wir haben Personal, das seit 23 Monaten am Limit arbeitet. Und zum anderen haben wir eine wirtschaftliche Situation, die auch noch prekär ist. Wir brauchen also dringend Reformen für die Finanzierung. Wir brauchen Klarheit und Sicherheit für die Krankenhäuser und wir brauchen Perspektiven für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Lassen Sie uns mal auf die einzelnen Aspekte ein bisschen schauen. Wenn es den Krankenhäusern jetzt so schlecht geht, dann stellt sich auch die Frage, was für Auswirkungen kann das möglicherweise für Patienten haben?
Also grundsätzlich haben wir eine Situation, dass natürlich Krankenhäuser, die über lange Zeit defizitär arbeiten, irgendwann eine Situation haben, wo sie nicht mehr weiterarbeiten können und dann eine Insolvenz droht. Und das sind natürlich gerade nicht immer Krankenhäuser, oder das können auch Krankenhäuser sein, die total bedarfsnotwendig sind, die also in der Fläche sind. Und für Patientinnen und Patienten würde das bedeuten, dass ein Versorgungsangebot wegbricht. Ja, das ist das größte Problem, was da durch diesen sogenannten kalten Strukturwandel auch stattfinden kann.
Was bedeutet kalter Strukturwandel?
Kalter Strukturwandel heißt, dass ich nicht plane, wo ich ein Krankenhaus haben will, sondern dass ich es einfach geschehen lasse, dadurch, dass Krankenhäuser sich nicht mehr finanzieren können. Und damit fallen dann auch Krankenhäuser weg, die dringend bedarfsnotwendig sind.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, es droht Insolvenz. Welche Rolle spielt da die Tatsache, dass Krankenhäuser unter wirtschaftlichem Druck stehen? Wir haben alle schon mal davon gehört, dass zum Beispiel bestimmte Operationen für Krankenhäuser sich eher lohnen, andere eher nicht. Müsste man nicht vielleicht das komplette Finanzierungssystem der deutschen Krankenhäuser neu aufstellen?
Also wir haben gefordert, und das steht jetzt auch im Koalitionsvertrag der Ampel, dass man eine Reform des Finanzierungssystems angehen muss. Wir brauchen sogenannte Vorhaltekomponenten. Also das heißt, Krankenhäuser sollten nicht nur je nach Fall bezahlt werden, sondern sie sollen eine Grundfinanzierung bekommen, damit sie überhaupt existieren können, damit Notfallversorgung da ist, damit sie 24 Stunden, 7 Tage, 365 Tage im Jahr da sind, um damit ein wenig diesen Druck auf die Leistungen selber wegzunehmen. Zum anderen haben wir aber natürlich eine Situation, wir brauchen Investitionsmittel, das heißt für bauliche Maßnahmen, für Digitalisierung, und da müssen die Länder ihrer Verpflichtung endlich gerecht werden, das tun sie nicht. Und natürlich hat die Corona-Pandemie den wirtschaftlichen Druck auf die Krankenhäuser deutlich erhöht, das müssen wir einfach klar sagen.
Aber in der Corona-Pandemie gibt es doch auch staatliche Unterstützung, zum Beispiel für nicht belegte Intensivbetten. Warum reicht das nicht?
Zum einen trifft das nicht alle Krankenhäuser. Also das geht in die somatischen, aber psychiatrische Krankenhäuser zum Beispiel bekommen jetzt keine Ausgleichszahlungen derzeit. Zum anderen geht es immer, sie kriegen einen Erlösausgleich, der deckt aber nicht alle Verluste, die man hat. Also sie haben ja auch Verluste im ambulanten Bereich, im sogenannten Nebenbetrieb. All das wird nicht abgedeckt und damit wird der wirtschaftliche Druck immer, immer größer.
Eines der Ergebnisse der Umfrage unter den Krankenhäusern ist ja auch, dass sich die Personalsituation in der Pflege zugespitzt hat. Ihr Chef Gerald Gass sagt, der Pflegepersonalmangel ist das drängendste Problem in der Gesundheitspolitik. Es muss nach oben auf die politische Tagesordnung. Gefühlt ist das Ganze ja schon eine Weile zumindest bei der Politik angekommen. Es sollten Pflegekräfte aus dem Ausland angeworben werden. Bayern hat gerade eine Gehaltsverdopplung für Intensivpflegekräfte ins Gespräch gebracht, allerdings nur für ein Jahr. Woher sollen sie kommen, die fehlenden Pflegekräfte, und wie sollen sie bezahlt werden?
Also ich glaube, dass so bestimmte aktionistische Sachen uns da nicht weiterhelfen. Was wir brauchen, und das haben wir vor Jahren jetzt schon gemacht, zusammen mit dem Pflegerat und Verdi, haben wir als Deutsche Krankenhausgesellschaft ein sogenanntes Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstrument entwickelt. Das heißt, für jedes Krankenhaus wird erstmal überhaupt bemessen, wie viel Personal müsste da sein. Das wäre ein klares Zeichen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, wir wollen dafür sorgen, dass mehr Kolleginnen und Kollegen für euch auch da sind. Das ist so wichtig. Das ist nicht umgesetzt worden. Das soll jetzt umgesetzt werden. Das andere ist, wir brauchen Rahmenbedingungen, die Pflege wieder attraktiver machen. Das heißt, wir müssen entbürokratisieren, wir müssen als Krankenhäuser auch dafür beitragen, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser wird. Es muss auch eine adäquate Vergütung geben, das ist ganz klar, damit wir auch Personal wiedergewinnen. Also wir haben ja auch Pflegekräfte, Pflegefachkräfte, die aus dem Beruf ausgeschieden sind, die würden wir gerne wieder zurückgewinnen. All das muss zusammenspielen und es darf nicht dabei bleiben, dass man es nennt. Es muss auch wirklich umgesetzt und gehandelt werden.
Sagt Joachim Odenbach, er ist Sprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Das Interview haben wir vor etwa einer Stunde aufgezeichnet. Deutschland braucht mehr qualifizierte Pflegekräfte und das nicht erst seit gestern. Vor gut 10 Jahren, als Spanien in der schweren Wirtschaftskrise gesteckt hat, da machten sich viele junge Menschen aus Pflegeberufen auf den Weg nach Deutschland. Dort wurden Fachkräfte gesucht, während es in der Heimat keine Jobs gab. Durch die Pandemie sind jetzt aber auch in Spanien Krankenpfleger und Krankenschwestern wieder sehr gefragt. Auf die Arbeitsbedingungen hat sich das aber bis jetzt nicht wirklich ausgewirkt, wie Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth berichtet.
Maria Moreno hat Spaß an ihrem Job. Sie kümmere sich gerne um Kranke, um Ältere, erzählt die 28-Jährige. Doch mit ihren Arbeitsbedingungen als Krankenschwester in Madrid ist sie alles andere als zufrieden. Ich arbeite jetzt seit 5 Jahren in dem Job und hatte schon mehr als 25 Arbeitsverträge. Mal bin ich eingesprungen, weil jemand in einer Klinik seine Arbeitszeit reduziert hat. Mal gab es eine Stelle für 3 Tage die Woche. Das ist normal im Gesundheitswesen in der Region Madrid. Aber so bekommt man als junger Mensch natürlich keine Sicherheit. Ein eigenes Auto, eine eigene Wohnung. Für junge Krankenschwestern und Pfleger in Spanien bleibt das oft jahrelang ein Traum. Maria wohnt zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Ich würde gerne von zu Hause ausziehen und mit meinem Partner zusammenleben, aber das geht nicht. Sowohl er als auch ich haben Zeitverträge von 2, 3 oder maximal 4 Monaten. Da gibt einem kein Vermieter eine Wohnung. Unbefristete Arbeitsverträge sind für junge Spanierinnen und Spanier in der Krankenpflege unvorstellbar. Und das, obwohl sie für den Beruf eine Universitätsausbildung machen müssen, anders als in Deutschland. Angehende Schwestern und Pfleger studieren in Spanien 3 Jahre Pflegewissenschaften, haben danach ein Bachelor und ein medizinisches Wissen, mit dem sie vielen ihrer deutschen Kollegen voraus sind. Es ist schon so, dass man manchmal Lust bekommt, Spanien zu verlassen, ins Ausland zu gehen, wo man bessere Verträge als Krankenschwester bekommt, ein besseres Leben hat durch bessere Arbeitsbedingungen. Tausende spanische Pflegekräfte sind während der schweren Wirtschaftskrise ab 2008 nach Deutschland gegangen. Festanstellungen lockten, dazu Löhne von knapp 30.000 bis 43.000 Euro brutto im Jahr. In Spanien ist das deutsche Einstiegsgehalt meistens schon das maximal mögliche nach vielen Jahren im Beruf. Das Abwandern dieser Fachkräfte macht sich in Spanien deutlich bemerkbar. Auf 1.000 Einwohner kommen nur 6 Krankenpfleger und Schwestern. Der europäische Durchschnitt liegt bei 9. José Luis Cobos, der Vizepräsident des Generalausschusses der Krankenpflegekräfte, nennt diese Entwicklung dramatisch. Er verweist auf Untersuchungen, wonach weniger Patienten in Krankenhäusern sterben, wenn die Quote der Pflegekräfte höher ist. Aber es könnte Bewegung in den spanischen Arbeitsmarkt kommen. Kurz vor Weihnachten hat sich die Regierung mit den Gewerkschaften auf eine grundlegende Arbeitsmarktreform geeinigt. Details sind bisher nicht bekannt, aber ein zentrales Element soll sein, dass es weniger befristete Beschäftigungsverhältnisse gibt.
SWR 2 aktuell, 12.18 Uhr. An der libyschen Küste wurden die Leichen von 28 Menschen gefunden, die nach Europa wollten. Das haben das libysche Innenministerium und der Rote Halbmond mitgeteilt. Eine Gruppe von etwa 60 Menschen werde vermisst. Die private Hilfsorganisation Sea-Watch hat fast 100 Menschen von einem in Seenot geratenen Boot an Bord genommen. Das waren 2 Meldungen von gestern. An Heiligabend hat die griechische Küstenwache nahe der Insel Paros 16 Leichen geborgen. Und das sind längst nicht alle traurigen Nachrichten der letzten Tage. Menschen versuchen weiterhin nach Europa zu kommen, auf der Suche nach einem besseren Leben. Viele schaffen es nicht. Wie ist die Situation von Menschen auf der Flucht generell in diesem Winter? Darüber spreche ich mit Chris Melzer. Er ist Pressesprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Deutschland. In den letzten Wintern war die griechische Insel Lesbos so eine Art Brennpunkt in Europa. Tausende Menschen saßen dort mehr oder weniger fest unter teils menschenunwürdigen Bedingungen. Wie ist die Lage dort im Moment?
Die Lage hat sich Gott sei Dank erheblich entspannt. Also noch vor anderthalb Jahren waren da um die 40.000 Menschen auf den griechischen Inseln, die meisten davon tatsächlich auf Lesbos. Und die Einrichtungen, die es da gab, waren hoffnungslos überbelegt. Mittlerweile hat die griechische Regierung so um die 90% dieser Menschen auf das Festland gebracht, wo sie auch besser versorgt werden können. Das heißt, dass noch weniger als 4.000 Menschen jetzt dort auf den griechischen Inseln sind. Gleichwohl sind aber die Bedingungen dort nicht so, dass wir eigentlich zufrieden sein müssten, gerade jetzt im Winter. Aber wir versuchen diesen Menschen so gut es geht zu helfen und hoffen vor allen Dingen, dass es eine schnelle Entscheidung, eine schnelle Lösung für diese Menschen dort gibt.
Schauen wir nach Afghanistan. Nach der Machtübernahme der Taliban haben viele damit gerechnet, dass tausende Menschen aus dem Land möglicherweise auch in Richtung Europa fliehen werden. Noch sieht es nicht danach aus oder übersehen wir da was?
Also wir haben von Anfang an nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen nach Europa fliehen. Das wollen die meisten Menschen ja gar nicht. Und wenn Sie sich die Flüchtlingszahlen in Afghanistan angucken der letzten 40 Jahre, dann sind um die 90% in den direkten Nachbarländern eben immerhin in der Hoffnung, möglichst schnell zurückzukehren. Allein in Iran sind fast 800.000 Flüchtlinge registriert und sogar 1,5 Millionen in Pakistan. Wir beobachten durchaus, dass jeden Tag tausende Menschen versuchen, Afghanistan zu verlassen. Leider haben aber die umliegenden Länder die Grenzen geschlossen. Und wir fordern deshalb oder rufen diese Länder dafür auf, für Flüchtlinge diese Grenzen zu öffnen, damit Menschen eine Chance haben, Schutz zu finden.
Unter anderem aus Afghanistan kamen die Menschen, die im November an der Grenze zwischen Belarus und Polen, so, naja, man könnte sagen, zwischen die Fronten geraten sind, weil die belarussische Regierung sie dorthin geschleust hatte. Was wissen Sie über die Situation dort?
Wir wissen leider nicht so viel, wie wir gern wissen möchten und eigentlich auch wissen müssten, weil wir nach wie vor nicht den richtigen Zugang haben, den wir brauchen. Von der polnischen Seite, immerhin einem EU-Mitgliedstaat, haben wir nach wie vor überhaupt keinen Zugang. Von der weißrussischen Seite immer nur sehr, sehr tröpfchenweise, sage ich mal. Wir sind jetzt an der Grenze zwar präsent, aber nicht so, wie es eigentlich nötig wäre. Wir wissen, dass mittlerweile mehrere tausend Menschen zurückgekehrt sind in die Länder, aus denen sie gekommen waren. Das war in den meisten Fällen der Irak. Es harren aber immer noch hunderte Menschen, davon so schätzungsweise 40% Frauen und Kinder in einem Lagerhaus an der Grenze aus. Und diesen Menschen muss dringend geholfen werden. Unsere Position ist dabei klar, diese Menschen, die dort sind, müssen in sichere Unterkünfte gebracht werden. Und so ein Lagerhaus ist das ganz sicher nicht. Sie müssen die Gelegenheit haben, Asyl zu beantragen. Und die Helfer müssen Zugang zu ihnen haben. Und damit meine ich nicht nur humanitäre Hilfe mit vielleicht Decken und Essen, sondern auch mit rechtlicher Beratung. Das ist einfach notwendig. Und dann natürlich noch eine Forderung ist, dass keine Gewalt gegen Menschen, die Asyl suchen oder die geflüchtet sind, angewendet wird. Das sollte selbstverständlich sein, aber es ist offenbar leider nicht in diesem Zusammenhang.
Kommen wir nach Deutschland. Seit etwa 3 Wochen haben wir eine neue Bundesregierung. Wenn Sie auf die Situation der Menschen auf der Flucht schauen, was erwarten Sie oder was erhoffen Sie sich von der Ampelregierung?
Wir hoffen uns von der neuen Regierung, dass sie genauso offen ist gegenüber den Problemen der Menschen auf der Flucht, wie es die vorherige Regierung war. Vielleicht auch noch ein bisschen offener, denn es gibt schon noch einige Probleme, die gelöst werden müssen. Wir haben vor der Bundestagswahl einige Erwartungen an die neue Bundesregierung formuliert. Ein Beispiel ist da zum Beispiel die Familienzusammenführung. Bisher war es so, dass es sehr schwer war für viele Menschen, die Familie nachkommen zu lassen, weil man zum Beispiel Dokumente beibringen musste, die kaum beizubringen waren, weil man lange reisen musste zu einer deutschen Botschaft, was zum Beispiel für jemanden aus Afghanistan kaum möglich ist, weil es teilweise Wartezeiten nur auf einen Termin gab, die weit mehr als ein Jahr waren. Die neue Bundesregierung hat versprochen, genau diese Probleme anzugehen. Das begrüßen wir sehr und hoffen da deshalb auf eine erhebliche Verbesserung im Sinne der Flüchtlinge und der Schutzsuchenden.
Sagt der Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Deutschland, Chris Melzer. Das Gespräch haben wir am Vormittag aufgezeichnet. Wir schauen in den Nahen Osten. Dort hat Israel gerade angekündigt, dass die Besiedlung der Golanhöhen verdoppelt werden soll. In einer Stadt sollen in den nächsten 5 Jahren mehr als 7.000 neue Häuser gebaut werden. Ministerpräsident Bennett hat auch gesagt, dass in der Zeit 2 völlig neue Siedlungen entstehen sollen. International gelten die Golanhöhen weiterhin als Teil Syriens. 2019 ist der damalige US-Präsident Trump von dieser Haltung abgewichen und hat die Golanhöhen als Teil Israels anerkannt. Benjamin Hammer über die neuen umstrittenen israelischen Siedlungspläne.
Es war ein ungewöhnlicher Ort, an dem das israelische Kabinett gestern zusammentraf. Weit entfernt von Jerusalem trafen sich die Ministerinnen und Minister auf den Golanhöhen. Beim Gruppenfoto war im Hintergrund der See Genezareth zu sehen. 1967, im Sechstagekrieg, eroberte Israel das Gebiet von Syrien. Bislang leben hier vergleichsweise wenige Menschen. Israels Premierminister Naftali Bennett will das nun ändern. Unser Ziel ist es, die Besiedlung der Golanhöhen zu verdoppeln. Dafür stärken wir die Stadt Katrin mit 2 neuen Vierteln. Wir schaffen auch 2 völlig neue Siedlungen, Asif und Matar. Schon im Oktober hatte Bennett Pläne angekündigt, die Zahl der Bevölkerung auf den Golanhöhen deutlich zu erhöhen. Aktuell leben 52.000 Menschen auf dem Gebiet. In den nächsten Jahren sollen es mindestens doppelt so viele werden. Dafür gibt die Regierung 1 Milliarde Schekel aus, umgerechnet 280 Millionen Euro. Die Golanhöhen gehören zu Israel, sagte Premier Bennett. Das ist völlig klar und steht gar nicht zur Debatte. Nach 10 Jahren des schrecklichen Bürgerkriegs in Syrien versteht jeder vernünftige Mensch, ein friedlicher, blühender und ökologischer Golan ist besser als jede Alternative. In Israels Politik gibt es kaum Kontroversen beim Thema. Eine Ausnahme ist die linke Partei Meretz, die an der Regierung beteiligt ist. Mitglieder der Partei hatten die Golanpläne der Regierung scharf kritisiert. Tamar Sandberg, Umweltministerin und Meretz-Mitglied, sagte gegenüber dem Portal YNET das hier. Wir unterstützen den Frieden und werden ihn immer unterstützen. Aber wir sind hier, um Regierungsentscheidungen mitzutragen. Kritik kommt von Vertretern der arabischsprachigen Drusen, die auf den Golanhöhen leben. Viele von ihnen sehen sich bis heute als Syrer. Manche haben Porträtfotos der Machthaber der Assad-Familie im Wohnzimmer hängen. Wael Tarabi arbeitet für die Organisation Al-Marsad.
Creating facts on the ground.
Einfach Fakten zu schaffen, wird nicht ausreichen, um über die Zukunft der besetzten syrischen Golanhöhen zu entscheiden. Jede Entscheidung oder Lösung, die legal sein soll, muss auf internationalem Recht basieren.
So viel zu den neuen israelischen Siedlungsplänen auf den Golanhöhen. Und wir kommen zur Wirtschaft. Die hat es in diesem Jahr wirklich nicht leicht. Corona, unterbrochene Lieferketten, Chipmangel und so weiter. Wir haben ja oft darüber berichtet. Die Konjunkturprognose für 2021 musste dementsprechend nach unten korrigiert werden. Am Ende ging man von 2,6% Wachstum für dieses Jahr aus. Umso erfreulicher ist das Ergebnis einer Umfrage, die das Kölner Institut der Deutschen Wirtschaft, IW, traditionell zum Jahreswechsel rausgibt. Demnach scheint fast durchweg Optimismus zu herrschen bei den Unternehmen, was das kommende Jahr angeht. Stefanie Geißler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Was heißt das konkret? Nächstes Jahr wird alles besser?
Ja, so zumindest die Hoffnung. Das deckt sich ja auch ein bisschen mit der Prognose der Bundesregierung. Die geht ja von einem Wachstum nächstes Jahr von 4,1% aus. In der Umfrage, über die wir hier sprechen, hat das Institut IW 48 Verbände befragt und kein einziger erwartet tatsächlich einen Produktions- oder Geschäftsrückgang für seine jeweilige Branche. Das sei also schon außerordentlich, sagen auch die Forscher vom IW. Der Maschinenbau und der Bereich Stahl- und Metallverarbeitung, die rechnen sogar mit einer Produktionssteigerung. Wichtig, was das Institut hier abfragt, das ist die Erwartung im Vergleich zum Vorjahr. Die Referenz ist also tatsächlich doch dieses schwierige Jahr 2021.
Wie lässt sich dieser Optimismus erklären im Hinblick auf die Omikron-Variante?
Naja, zuerst mal grundsätzlich, die Umfrage hat das Institut Anfang Dezember durchgeführt. Da waren natürlich die Auswirkungen der Omikron-Variante noch nicht wirklich absehbar. Der Leiter der Studie, Professor Michael Grömling, mit dem ich eben auch nochmal gesprochen habe, hat an dieser Stelle auch gesagt, es bedürfe immer, Zitat, Demut vor den eigenen Zahlen. Also es heißt, in diesen Zeiten werden Studienergebnisse auch mal schnell überholt. Also wenn jetzt Arbeitskräfte zum Beispiel wegen Omikron massenweise ausfallen sollten, dann wäre das natürlich ein großer Dämpfer. Gleichzeitig gibt es ja aber erste Studien aus Südafrika oder auch aus Australien, die vorsichtig optimistisch andeuten, die Ansteckung bei Omikron, die ist zwar höher, der Krankheitsverlauf dafür potenziell milder. Unabhängig von sämtlichen Varianten ist aber eine Einschätzung relativ beruhigend, die Michael Grömling mir gegenüber getroffen hat. Und zwar hat er gesagt, 2021 war unterm Strich eine gute Erfahrung für die meisten Unternehmen. Sie haben nämlich gemerkt, dass die Nachfrage bombastisch ist. Also wenn Material Material und Personal bereitsteht, dann läuft der Laden, so hat das wörtlich formuliert. Die Wirtschaft sei dementsprechend also nicht gelähmt vor Angst.
Und wie sieht es bei den Anlegern aus? Sind die auch so optimistisch wie die Unternehmen?
Die scheinen ein bisschen nervöser zu sein. Die Frankfurter Börse ist heute nach der Weihnachtspause mit Verlusten gestartet. Dahinter stecken wahrscheinlich Sorgen, weil sich die Omikron-Variante in Südostasien so rasch ausbreitet und China ja bekannt ist für seine strenge Lockdown-Politik und eben auch nicht davor zurückschreckt, Unternehmen oder Häfen zu schließen.
Vielen Dank, Stefanie Geißler aus der SWR Wirtschaftsredaktion.